Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nahl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit sperrenden mag Gott nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 27. Dezember 2024, gleich dem 7. D 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes. Wir grüßen Sie zu unserem Reisemagazin durch Iran. Heute geht es weiter in der Provinz Kerman im Südosten Irans. Wie schon zuvor erwähnt, ist die Provinz sehr reich an Mineralien. Der Bergbau spielt eine enorme Rolle in der Wirtschaft der Provinz. Da einer der größten Kupfervorkommen der Welt, Sar Cheshme, in Kerman liegt, möchten wir uns heute zunächst damit befassen. Die reichen Ressourcen Irans decken nicht nur den internen Bedarf, sondern werden auch exportiert und bringen damit Devisen ins Land. Zu diesen Ressourcen gehört Kupfer. Dieses Metall ist sehr vielfältig einsetzbar und wird in allen Wirtschaftsbereichen als wichtiges Metall hochgeschätzt. Die hohen Mengen in Iran und der Mehrwert, den er durch den Export und bei der Erlangung von Selbstständigkeit mit sich bringt, sind von immenser Bedeutung. Kupfer ist ein ausgezeichneter Wärme- und Stromleiter, nimmt ausgezeichnet Formen an und ist sehr widerstandsfähig gegen Korrosion und Druck. Daher ist Kupfer auch sehr gefragt und wird als Mittelprodukt in vielen Wirtschaftsbereichen eingesetzt. Verwendung findet es in Strom- und Elektronikindustrie, in Metallurgie und Militär, in Konsumprodukten, Münzen und Industriemaschinen, im Baugewerbe und im Transportwesen. Studien zeigen, dass Iran bezüglich seiner Bodenschätze auf dem Kupfergürtel der Welt liegt. Die Kupfervorkommen in Iran ziehen sich vom Südosten Irans bis zu Aserbaidschan im Nordwesten hin und umfassen unterschiedliche Vorkommen, die zu den wichtigsten Reserven des Landes gehören. Die Sar-Cheshme-Vorkommen liegen in der Provinz Kerman an der Wüste und unterscheiden sich von anderen Kupferminen Irans. Sie liegt 160 Kilometer südwestlich von der Stadt Kerman im Zentralgebiet des Alborz-Gebirges im Westen des Landes. Das Vorkommen besteht aus Steinwerfungen, Sediment und Magmastein. Das Volumen der Mine beträgt 1,2 Milliarden Tonnen Schwefelgestein mit einem durchschnittlichen Reinheitswert von 69%. Sar-Cheshme ist das größte Kupfervorkommen auf der Welt und liefert in Iran das meiste Kupfer. Angesichts der reichen Kupfervorkommen in Kerman und der Bedeutung der Kupferindustrie und der Hilfe, die diese Industrie für die nationale Wirtschaft des Landes bedeuten, wurden nach dem Revolutionssieg mit iranischer Arbeitskraft und Ideen große Schritte unternommen, damit Kupferhütten errichtet werden. Das Resultat waren die riesigen Sar-Cheshme-Kupferwerke, die mit Hilfe Gottes und der Arbeit und Fähigkeit iranischer Ingenieure, Experten und Arbeiter unter hohem Arbeitsaufwand und unter schwierigen Bedingungen gebaut wurden. Die Werke gehören zu den wichtigsten Industriekomplexen des Landes. Verschiedene Abteilungen zur Schmelze, Reinigung und Konzentrierung sowie Dampf- und Gaskraftwerke und Gießereien sind vorgesehen worden. Den Verantwortlichen der Werke zufolge werden jährlich tausende Tonnen Kupfer gewonnen, Gold, Silber, Schwefelmolybden, die aus Millionen von Tonnen von Erde und Gestein gewonnen werden, sind eigentlich nur Nebenprodukte. Das gewonnene Kupfer ist von hoher Reinheit und deckt den Industriebedarf im Land. Der Überfluss wird exportiert. Früher wurden hohe Summen von Devisen für die Einfuhr von Werkteilen in Sar-Cheshme aus dem Ausland ausgegeben. Der qualitative und quantitative Aufschwung der internen Industrie nach dem Revolutionssieg und die starke und einflussreiche Präsenz der iranischen Industrie führte dazu, dass die nötigen Teile heute im Land gebaut und die Devisenkosten im hohen Maße gesenkt werden.
Sar-Cheshme-Werke gehören zu den ersten Kupferproduzenten in Iran, die von der Nationalen Gesellschaft der Kupferindustrie Irans aufgenommen wurde. Die Erschließung der Kupfervorkommen wurde erstmals 2001 im Rahmen eines Bergwerkentwicklungsplanes der Iraner begonnen. Jährlich werden etwa 14 Millionen Tonnen Erz aus den offenen Werken abgetragen. Aus den offenen Minen werden im Rahmen des Entwicklungsplanes jährlich 200.000 Tonnen Kupfer gewonnen. Das Vorkommen birgt eine Kupfermenge von rund 1 Milliarde Tonnen. Die Nutzungsdauer wurde von 15 auf 27 Jahren aufgestockt. Die Naturressourcen Kerman beschränken sich interessanterweise nicht nur auf Kupfer. Das Eisenvorkommen Golgohar in Siljan zählt ebenfalls zu den wichtigen Industrieanlagen der Provinz. Insgesamt sind in Golgohar 1,2 Milliarden Tonnen Eisen vorhanden. Der Industriekomplex deckt rund 50% der Hüttenwerke von Mubarakeh in Isfahan und der Stahlwerke von Khuzestan. Die Kupfervorkommen Miduk in Shahrebabak, die Chromit-Vorkommen in Jiroft und Kahnut zählen zu den wichtigen Chromit-Lieferanten des Landes. In Kahnut liegt das einzige Titanium-Vorkommen des Landes. Im letzten Teil der Sendung möchten wir uns mit den Souvenirs und dem Handwerk Kermans befassen. Die Souvenirs der Provinz umfassen Pistazien, Kümmel, Henna, Zeder, Datteln und Zitrusfrüchte. Pistazien, Datteln und Zitrusfrüchte gehören zudem zu den wichtigen Exportgütern der Provinz. Teppiche und eine Art Untersatz, der sich Porte nennt, zählen zu den wichtigsten Handwerkprodukten der Provinz. Schauen wir uns diese etwas genauer an. Bei der Porte-Weberei wird ein Stoffbund bestickt. Die Kunst wird von den Frauen und Mädchen in Kerman als gutes Geheimnis gehütet. Mit Hilfe von Farbfäden sticken sie auf handgewebten Stoff einem Aris, bunte Muster. Die Kunst wurzelt in der Geschichte und Tradition der Provinz Kerman. Neben der Stadt Kerman wird sie auch in Siljan, Rafsanjan und Mohan betrieben. Die Kunst zeigt sich dann als Tischdecke, Gebetstisch und Kissen und ist in aller Welt begehrt. Der Teppich aus Kerman ist von früher her als feinstes und wertvollstes Webereiprodukt Irans und gar der Welt bekannt. In deren Regionen, wie zum Beispiel in Kashan und Tabriz, werden ebenfalls sehr wertvolle Teppiche hergestellt. In Kerman wird sehr feine und wertvolle Wolle für die Teppiche verwendet. Aus den Städten Bam, Rudbar und Rafsanjan wird diese Wolle geliefert. Der Weltruhm des Kermaner Teppichs beruht unter anderem auch auf die erfolgreiche Farben- und Musterkomposition. Bei Teppich ist es zunächst die Farbe, die das Auge auf sich zieht. Für Experten und Leute vom Fach ist es jedoch das Muster, das einen schönen Teppich ausmacht. Im Grunde verleiht das Muster dem Kermaner seinen Stil, Wert und Rang auf der Welt. Etwa vor einem Jahrhundert begann der Aufstieg des Kerman-Teppichs von einer untergehenden Schalindustrie in die Teppichindustrie. Die Vielfalt und die Entwicklung der Muster weisen klare und getrennte Epochen mit besonderen Merkmalen auf, die hier nicht angesprochen werden sollen. Motive wie Bäume, Jagdszenen, Palmetten, Medaillons und Porträts gehören zu den wichtigsten Mustern im handgeknüpften Kerman-Teppich. Wir beenden damit unser heutiges Umherschweifen in Kerman und wünschen eine schöne Woche.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mohdabad mit dem Titel Abre Bahar, das heißt Frühlingswolke. Thank you.
شبانگان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بالا برگیرد شبانگان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil. Sie erinnern sich, dass wir im Laufe von mehreren Programmen darüber gesprochen haben, dass der Mensch ein Ziel haben sollte. Ebenso sollte er planen, sich an seinen Plan halten und seine Zeit richtig verwalten. Die Beachtung dieser Richtlinien, die der Islam betont, kann sich sehr positiv auf unseren Lebensstil auswirken. Alle privaten und sozialen Pflichten im Leben lassen sich durch Berücksichtigung dieser Dinge regeln und durchführen. In diesem Teil möchten wir über die persönlichen Pflichten hinsichtlich des Lebensstils sprechen. Mit persönlichen Pflichten sind Pflichten gemeint, denen jeder ungeachtet, ob in der Familie oder in der Gesellschaft, nachkommen sollte. Zu diesen Pflichten gehört das Nachdenken, die Anreicherung von Wissen, das Gott dienen, die Beachtung der Körperpflege und der gesunden Ernährung, Sport- und Freizeitgestaltung, die angemessene Bekleidung, eine bestimmte Berufstätigkeit und so weiter. Es sind Pflichten, von denen im privaten Bereich die Rede ist. Als erstes möchten wir nun vom Stellenwert des Denkens und der Wissensanreicherung im Leben aus der Sicht der islamischen Lehren sprechen. Wie viel Zeit nehmen wir uns eigentlich jeden Tag fürs Nachdenken und Lesen? Wie viele Bücher lesen wir monatlich, um unser Wissen anzureichern? Wie lange denken wir nach, bevor wir ein Vorhaben durchführen? Das Denken ist eine der edelsten Möglichkeiten und Schätze des Menschen und ein Attribut, das ihn über die anderen Daseinswesen stellt. Der Mensch ist mit Verstand ausgestattet und kann über alles nachdenken. Die Vervollkommnung des Menschen hängt davon ab, wie gut er nachdenkt. Zweifelsohne kann das Nachdenken und die Erweiterung des Wissens sich sehr positiv auf unseren Lebensstil auswirken. Imam Sadr a.s. sagt, Rettung und Wohlwerden vom Denken begleitet. Taten und Entschlüsse müssen mit Nachdenken einhergehen. Oberflächlichkeit ist wohl einer der wichtigsten Gründe für fehlendes Denken. Der Mensch hat es meistens eilig und möchte schnell ans Ziel und diese Eile führt dazu, dass er nicht das Schlechte vom Guten, Recht von Unrecht und Wohl von Unheil unterscheiden kann. Unüberlegtes Handeln ist einer der wichtigsten Gründe für Missstände und Probleme, die mal im Einzelnen oder in der Familie oder in der Gesellschaft auftreten. Von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wird folgendes Wort überliefert. Ich empfehle jedes Mal, wenn ihr etwas tun wollt, an das Ergebnis zu denken. Wenn euch etwas seelisch, moralisch weiterbringt, dann tut es. Und wenn es zu Unheil und Verderben führt, dann lasst es. Es schadet dem Leben, wenn die Möglichkeit, über seine materiellen und immateriellen Fragen nachzudenken, nicht wahrgenommen wird. Wer die Denkkraft einsetzt, wird die Nützlichkeit des Lebens steigern können, und wer das Leben mit unnützen Dingen verbringt, dessen Denkkraft wird darunter leiden. Imam Sadr alaihi salam sagte zu einem seiner Helfer, der so reich war, dass er seine Handelsgeschäfte eingestellt hatte und nicht mehr arbeitete: Kehr wieder zur Arbeit und zum Handeln zurück, denn die Arbeitslosigkeit lässt die Vernunft des Menschen schrumpfen. Allerdings bezeichnet der Islam zu viel Arbeit auch als Fehler. Denn zu viel Arbeit nimmt den Menschen die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was er macht, und macht ihn konfus. Aber nicht nur das Nachdenken ist gemäß Islam edel und wichtig, sondern auch die Anhäufung von Wissen. Der Islam hat Wissen und Gelehrte hoch bewertet und dadurch die Muslime motiviert, nach Wissen zu streben. Die erste Verse, die dem Propheten in der Höhle Hara offenbart wurden, handelten vom Wissen, und Gott stellt sich in diesen Versen als Lehrer der Menschheit vor. An einer anderen Stelle im Heiligen Koran werden die Wissenden höher eingestuft als die Unwissenden. Der Koran unterstreicht, dass Wissende und Unwissende nicht gleich sind. In der Lehre des Islams ist es nicht möglich, in Richtung Vervollkommnung zu gehen, wenn man nicht nachdenkt und kein Wissen besitzt. Die Bedeutung des Wissens aus der Sicht des Islams ist alleine schon daran zu sehen, dass es gemäß dieser Lehre für jeden Muslim, ob Mann oder Frau, eine Pflicht ist zu lernen, und es heißt, dass der Erfolg im täglichen Leben und das Wohl im Jenseits vom Wissen abhängig ist. Natürlich ist nützliches Wissen gemeint. Ein Wissen, das nichts nützt, ist wie eine Medizin, die nichts wirkt. Der Einsatz der Vernunft und das Nachdenken verleihen dem Menschen eine zuverlässige, starke Sichtweise zu dieser und jener Welt und befähigen ihn, sein diesseitiges und jenseitiges Leben richtig einzuschätzen und zu seinem wahren Vorteil zu handeln. Die Rolle des Nachdenkens ist für die immaterielle Vervollkommnung des Menschen so groß, dass die islamischen Quellen diese Tätigkeit als die beste Form des Gottdienens bezeichnen. Gemäß Islam wird eine Stunde Nachdenken so hoch belohnt wie 70 Jahre gottesdienstliche Handlungen. Durch das Nachdenken wird der Verstand gefördert, die rationalen Kräfte des Menschen werden weiterentwickelt, und dies hat zur Folge, dass der Mensch höhere Ziele erreichen kann. Wer nicht nachdenkt, der missachtet schnell den Ursprung des Daseins, und möglicherweise wird er etwas anderes anbeten als Gott. Deshalb soll ein Muslim sich jeden Tag genug Zeit nehmen, um dem Erwerb von Wissen nachzugehen und nach Erkenntnis auch über sich selbst zu suchen. Der Prophet des Islams, Salawatullah alaih, sagt über die Bedeutung des Nachdenkens und des Wissenserwerbes: An einem Tag, an dem ich mir kein neues Wissen aneigne und der mich nicht Gott näher bringt, wird der Sonnenaufgang ohne Segen für mich sein. Es heißt, dass Imam Ali alaihi salam gesagt hat: Erwerbt Wissen, denn das Wissen ist die Kraft des Körpers. Damit meinte er, dass Wissen den Menschen für ein besseres Leben stärkt. Mit Kraft des Körpers ist die Nutzung der Gaben des weltlichen Lebens dank des Wissens gemeint. Allama Tabatabai, der bekannte iranische Koran-Kommentator, schreibt dazu: Je richtiger das Denken ist, desto gefestigter ist das Leben. In einigen Überlieferungen wird der Erwerb von Wissen auch als die Vollendung der Religion bezeichnet. Dabei ist natürlich Wissen gemeint, welches dem Menschen zur Seligkeit und zur Rettung verhilft, und nicht irgendwelches Wissen, welches in den Abgrund und auf Abwege führt. Jedes Wissen muss auf den rechten Weg weiterführen. Wenn jemand sein Wissen vermehrt, aber nicht parallel dazu auch Rechtleitung findet, wird sich sein Abstand zu Gott nur weiter vergrößern. Insgesamt lässt sich sagen, dass gemäß den islamischen Lehren das Wissen im Dienste der hohen Ziele des Lebens stehen muss. Wissen darf den Menschen nicht zu Abweichungen vom geraden Weg verleiten. Deshalb ist es sehr wichtig, über einige Themen besonders gründlich nachzudenken. Zum Beispiel über den Glauben an den einen Gott, die Propheten und das Jenseits. Wenn die Grundlagen des Glaubens gedanklich erarbeitet werden, werden sie stark und dies wird sich automatisch positiv auf den Lebensstil auswirken. Der Islam unterstreicht, dass die Menschen das erlernen, was sie für das tägliche Leben wissen müssen. Der Mensch sollte zum Beispiel einen Beruf erlernen, den die Gesellschaft braucht. Für die Entfaltung des Einzelnen und der Gesellschaft ist also jede Bemühung um Wissen von besonders hohem Wert. Es lässt sich sagen, dass Nachdenken und Wissenserwerb einen wichtigen Grundsatz für den islamischen Lebensstil darstellen und es zu den Pflichten eines Muslims gehört, den Verstand und das Wissen geeignet zu nutzen, durch sie den richtigen Weg zu erkennen und den Erfordernissen entsprechend zu planen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Faribos Ghaffari mit dem Titel Parvoz Kon, auf Deutsch Fliege.
شو از شوق و در آینه ی گلها لبخند بزن معنی تکرار صفا باش با زمزمه ی رود آهنگ بهاران بر موج چمن منظره ی سبز صدا باش
با فرصت شبهای شما پر شبد از رود دید از خود دیدار شما آمد شبهای شما پر شبد از بود اید از خود دیدار شما آمد نورود
پر کن به ترنم به غزل گوش فلک را
از قربت شب بگذر و در صبح رها باش. در چشم تو صد پنجره دل بسته به خورشید، در فکر شکوفا شدن پنجره ها باش. پر کن به ترنم به غزل گوش فلک را، از قربت شب بگذر و در صبح رها باش. در چشم تو صد پنجره دل بسته به خورشید، در فکر شکوفا شدن پنجره ها باش.
فرصت شبهای شما پر شود از روز، بی دست و به دیدار شما آمد نوروز. تا فرصت شبهای شما پر شود از روز، بی دست و به دیدار شما آمد نوروز. بی دست و به دیدار شما آمد نوروز.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Das Haus von Khadija war auf schönste Weise für die Hochzeit geschmückt worden. Mohammed und Khadija saßen nebeneinander. Waraqat ibn Nufail, ein Cousin von Khadija, Amr ibn Asad, ihr Onkel und Abu Talib, der Onkel des Propheten, waren die Trauzeugen. Abu Talib sagte, Gott gebührt Dank, der uns zu den Nachkommen Abrahams und Ismaels werden ließ und uns die Heimat der heiligen Städte und ein Haus schenkte, an dem wir den Hadsch durchführen können und uns zu Verwaltern des Volkes machte. Fürwahr, kein anderer junger Mann aus dem Stamme der Quraysh ist Muhammad, dem Sohn meines Bruders Abdullah, ebenbürtig. Er ist gottesfürchtiger, nachdenklicher, würdiger und edler als jeder andere von ihnen. Sein Vermögen ist gering, aber in Wahrheit ist ja materieller Besitz nichts mehr als ein flüchtiger Schatten und ein Pfand, das zurückverlangt wird. Er ist Khadija zugeneigt und auch Khadija mag ihn. Was ihr als Morgengabe festlegt, werde ich bezahlen. Bei Gott! Khadija ist eine achtenswerte Gemahlin von Mohammed und Mohammed hat allerorts einen guten Ruf. Khadija hatte alle Einwände seitens derer, die gegen ihre Heirat mit Mohammed waren, zurückgewiesen, denn der Charakter und die Tugenden Mohammed salawatullah alai bedeuteten ihr viel. Ständig hatte Khadija diese bekannte Dame des Stammes Quraysh Heiratserträge von Stammesführern, reichen Händlern und Persönlichkeiten erhalten, sie jedoch alle abgelehnt. Sie wünschte sich Muhammad Amin, den Zuverlässigen, zu ihrem Gemahl, denn sie liebte die menschlichen Tugenden und sie sah in Muhammad salawatullah alaih jemanden, der besser ist als die Menschen in ihrer Umgebung. Sie spürte, dass er es ist, der die Gesellschaft von den Ketten des Aberglaubens und der Unwissenheit befreien kann. Muhammad trug den Beinamen Amin, was der Zuverlässige bedeutet, denn er war sehr ehrlich und er war sehr großzügig. Khadija hat über den Propheten des Islams gesagt, »Er ist großzügiger und freigebiger als jeder andere. Er ist mutiger und ehrlicher als alle. Er erfüllt ein Bündnis so gut wie keiner, und von allen ist er der mildeste und am umgänglichsten. Wer ihn sieht, achtet seine imposante Erscheinung und wird sein Freund, wenn er mit ihm verkehrt.« Khadija fragte laufend den Waraqat ibn Nufail und andere Gelehrte nach den Zeichen für den verheißenen Propheten, auf den die Monotheisten warteten.
Musik
Khadija war eine sehr wohlhabende Frau. In der Geschichte hat sie sich mit ihren großen Opfern und dem großen Vermögen, das sie für den Islam hergab, verewigt. In der vorislamischen Gesellschaft von Mekka hingen die gesellschaftlichen Privilegien von der Position eines Volksstammes, der Herkunft und dem Reichtum ab. Einige hofften auf unlauterem Wege Reichtum an. Aber Khadija, die die reichste Frau in Mekka war, hat ihr Vermögen nur auf erlaubtem Wege erworben. Sie arbeitete damit und trug erheblich zur Wirtschaft der Quraysh bei. Khadija war reich, aber deshalb vergaß sie nicht, den Armen zu helfen. Diese gottesfürchtige Frau wurde wegen ihrer Großzügigkeit und Weisheit, ihrer Sittsamkeit und Güte geschätzt. Ihr Ansehen wuchs nach ihrer Heirat mit Mohammed und erst recht, als sie nach seiner Ernennung zum Propheten ihm all ihr Eigentum zur Verfügung stellte. Es gereicht ihr zur Ehre, mit ihrem Vermögen wesentlich zur Verbreitung des Islams beigetragen zu haben. Sie erhielt zu jener Zeit den großartigen Beinamen »Frau der Frauen der Quraysh«, was für den Ruf, den sie unter den Menschen genoss, zeugt. Khadija ist eine der größten Muslime. Sie bekannte sich nach der Berufung Muhammad Salawatullah alai zum Propheten als erste zum Islam. Khadija war die erste Frau, die das islamische Ritualgebet verrichtete. Sie zweifelte keinen Augenblick daran, dass Muhammad von Gott zum Gesandten auserwählt worden war und vertraute auf seine Botschaft. Als Muhammad von der Höhle Hara heimkehrte, in der er die erste Offenbarung erhalten hatte, bekannte sie sich sofort zu seiner Prophetschaft und zum Glauben. Imam Ali a.s. sagt, damals hatte der Islam nur im Haus des Propheten Gottes Einlass gefunden, wo auch Khadija war und wo ich der dritte von ihnen war.
Khadija war klug und weitsichtig. Sie kannte die vorigen Gottesschriften, liebte Spiritualität, glaubte an Gott und die Wahrheit und wartete sehnlichst auf himmlische Mitteilungen. Einer ihrer Beinamen war Malikatul Arab, Königin Arabiens. Bereits vor dem Islam hatte man ihr mehrere Beinamen gegeben, wie Tohere, die Reine, Mubarake, die Gesegnete und Seyyidatun Nisa, Fürstin der Frauen. Die schwerste Zeit im Leben des Propheten begann, als er offen zum Islam aufrief. Die Einladung zum Islam stieß auf hartnäckige Anfeindung durch die Götzendiener von Mekka. Khadija kommt unter anderem deshalb über die späteren Gemahlinnen, die der Prophet nach ihrem Verscheiden heiratete, zu stehen, weil sie in der härtesten Zeit an der Stelle des Propheten blieb. Damals nämlich, als die Götzendiener eine Wirtschaftsblockade über die Muslime verhängten und die Muslime mehrere Jahre isoliert im Abi Taleb-Tal verbringen mussten. Khadija stellte unter diesen schweren Bedingungen dem Propheten ihr Vermögen zur Verfügung. Wäre ihr Vermögen nicht gewesen, dann wäre die Muslime vielleicht an der Armut zugrunde gegangen. Der Prophet des Islams hat hierzu gesagt, kein Besitz hat mir so viel genützt wie das Vermögen von Khadija. Mithilfe des Vermögens, das Khadija ihm überließ, konnte der Prophet die Probleme der Muslime, soweit es ging, lösen. Es wird berichtet, einmal kam Halime, die ehemalige Amme des Propheten, nach Mekka und klagte über Dürre und Hungersnot in ihrer Heimat.
Der Prophet sprach mit Khadija darüber und Khadija schenkte Halime 40 Schafe und 40 Kamele. Die ehemalige Armee des Propheten kehrte erleichtert zu ihrem Volksstamm zurück. 3 Jahre vor der Hijra von Mekka nach Medina erkrankte Khadija. Der Prophet sagte zu ihr, »O Khadija, weißt du, dass Gott dich im Paradies auch zu meiner Gemahlin macht?« Dann tröstete er Khadija. Er beschrieb ihr den hohen Rang, den sie im Paradies als Zeichen der Anerkennung ihrer großen Verdienste erhält. Khadijas Krankheit verschlimmerte sich. Deshalb dachte sie an ihren letzten Willen und sagte zum Propheten, »O Prophet Gottes, ich habe einen letzten Wunsch. Bitte verzeih mir, wenn ich dich vernachlässigt habe.« Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, »Ich habe nie ein Verschulden bei dir gesehen und du hast dir so viel Mühe gegeben, wie du konntest. Du hast in meinem Haus viele Anstrengungen auf dich genommen und hast deinen Besitz für Gott eingesetzt und verbraucht. Khadija, O Prophet Gottes, meine zweite letzte Empfehlung ist, dass du meine Tochter Fatima gut behütest, denn sie ist nach meinem Tod eine Waise und allein. Nicht, dass eine der Frauen der Quraisch ihr ein Leid zufügen, nicht, dass jemand sie ins Gesicht schlägt, nicht, dass jemand sie anschreit, nicht, dass jemand sie barsch und abstoßend behandelt. Schließlich schloss Khadija diese opferbereite große Frau und Stütze des Islams im Alter von 65 im Monat Ramadan, 10 Jahre nach der Bestimmung Mohammeds zum Propheten, die Augen und kehrte zu ihrem Herrn zurück. Der Prophet Gottes wusch ihren Leichnam und hüllte ihn in das Tuch, welches Jibril, Engel Gabriel, seitens des Allmächtigen für Khadija überbracht hatte. Er selber stieg in die Grabstelle hinunter und legte den Leichnam hinein. Er beweinte Khadija, betete für sie und bat Gott um Vergebung für sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.